Grüß Gott, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zu dem Thema der physischen Welt. Wir haben ja heute die Naturwissenschaft, die unglaublicher Intensität und Zersplitterung versucht, die physische Welt zu erkunden. Sie tut dies aber nur in eine Richtung, weil sie die anderen Untersuchungsrichtungen von vornherein als nicht existent ausschließen möchte und erlangt somit nur eine Kenntnis aus einem Teilbereich, der natürlich aber von höchster Kompetenz geprägt ist, solange er die Naturwissenschaft sich begrenzt auf das Berechtigte, das sie tut, nämlich untersucht, misst und nachforscht und nicht versucht, irgendwelche Theorien aufzustellen und zu behaupten, die Theorien wären dann die Wahrheit, sondern dort nur das tut, dass sie untersucht, was wirklich gegeben ist. Und das zeigt uns dann eine Welt aus der Naturwissenschaft heraus, die in die Energie hineingeht, in die Elektrizität. Sie versucht sozusagen alles dorthin zu lenken, was man nennt, auch aus der Geisteswissenschaft, die Unternatur, also das, was unter der Natur ist, eben die Elektrizität, also eine Ebene unter der Natur. Und wir haben dann noch eine zweite Ebene unter dieser Natur, den Magnetismus, und dann noch eine dritte, wo wir uns wahrscheinlich in den atomaren Kräften, in den schwachen und starken Atomkräften befinden. Aus der geisteswissenschaftlichen Sicht wird in der goetheanistischen Erkenntnistheorie oder aus dieser Theorie heraus der Weg gegangen, aufnehmen zu wollen, was denn die Wirklichkeit ist und was uns die Welt als Wirklichkeit sagt, und hier zu sehen, dass die Welt ja aus göttlichen, geistigen geschaffen worden ist. Man bezeichnet hier auch die Materie als verdichtetes Licht, also wir leben ja hier in einer Gedankensphäre, die aus der geistigen Welt kommt. Die ganze Erde ist eine Gedankensphäre, die nur vereinzelt und getrennt ist in den menschlichen Individualitäten. Dadurch, dass wir unseren Körper haben, sind wir von dieser geistigen Gedanken, alles durchdringenden Gedankenwelt vereinzelt und können so unsere eigenen Gedanken haben. Und diese Gedanken, dieses geistige Licht, dieses Geisteslicht ist verdichtet und verdichtet, bis es Materie geworden ist. Und diese Materie kann man dann aus einer Sicht naturwissenschaftlich beschreiben, was aber nicht alles beschreibt. Und dann, was für uns in der Zukunft eine große Aufgabe sein wird, das wissenschaftlich genauer zu untersuchen, die anderen Kräfte, nämlich die elementaren Kräfte und die ätherischen Kräfte, die auch auf die Materie wirken, um sie so zu gestalten, wie sie heute vor uns erscheint. Und das heutige Thema wird sein, diese physische Welt zu beschreiben, die elementare Welt, die ätherische Welt und auch die einzelnen Reiche, also das Mineral-, Pflanzen- und Tierreich. Also die Welt, wie wir sie sehen, ist ja geschaffen von göttlich-geistigen Wesen, wie der Mensch von göttlich-geistigen Wesen geschaffen ist. Welt und Mensch sind physisches Ausdruck, also physischer Leib, seelisches. Also die Seele und Geistiges, der Geist, wieder bei den Menschen, das Ich. So haben wir das auch in der Welt. Und die Welt, in der wir leben, ist von göttlichen Wesen erschaffen. Sie ist aus der geistigen Welt hervorgekommen, also verdichtet und entwickelt, geschaffen und wird auch wieder in die geistige Welt eingehen, indem diese Verdichtungen wieder aufgelöst werden, höher steigen. Ein Prozess, der jetzt in dieser Welt, den Zeitenwende, beginnt. Alles in dieser Welt ist vom Geistigen durchdrungen. Also dieses Geistige hat diese Werkwelt geschaffen und dieses Geistige durchdringt auch die Welt. Das Wesenheiten sind in allen Erscheinungen der Welt vorhanden und tätig. Die materielle Welt, wie sie für unsere Sinnesorgane sichtbar ist, ist das Werk dieser hohen göttlich-geistigen und auch anderen geistigen Wesen. Der Mensch ist das Werk der Götter und gleichzeitig ein Abbild der Welt. Also ein Mikrokosmos, der Mikrokosmos als Abbild des Makrokosmos geschaffen. Was im Menschen, also im Mikrokosmos, zu finden ist, kann auch in der Welt, im Makrokosmos, gefunden werden. Also wie zum Beispiel der Zusammenhang unserer Organe mit den Planetenkräften. Jede Evolution, jedes Entstehen geht vom Geistigen aus. Wie das Johannesevangelium sagt, im Urbeginne war das Wort und das Wort war bei Gott. Und ein Gott war das Wort. Dieses war im Urbeginne bei Gott. Alles ist da durch dasselbe geworden und außer durch dieses ist nichts von dem Entstandenen geworden. Die Erde geht in verschiedenen Verdichtungen und Wiederholungen stufenweise seinen Entwicklungsgang. Hinter allen Erscheinungen der materiellen Welt sind Elementarwesen wie Undinen, Gnomen, tätig in allen Pflanzen und Tieren sind Gruppenseelen und Gruppen-Ichs und in allen seelischen und geistigen Vorgängen wirken die Hierarchien der verschiedenen Engelwesen, also die verschiedenen Hierarchien der Engel. Zum Ersten sehen wir uns an die physische Welt, also das Weltenwort ist das die Welt erschaffende Wort. Die Welt, wie wir sie kennen, wurde aus einer geistigen Welt heraus geschaffen. Um bis zum heutigen Zustand zu kommen, ging sie in verschiedenen Stufen und Entwicklungen und Verdichtungen und Ausgestaltungen. Man kann das in der Schöpfungsgeschichte, in dem alten Saturn, der alten Sonne und dem alten Mond sehen. Ein in sich alle Keime enthaltendes geistiges Wort verdichtete sich zu seelischen Gebärden, weiter zu ätherischen Bewegungen und diese wiederum zum heute physischen Ausdruck. So entstanden auch nach und nach durch Verdichtung die vier Grundelemente und die mit ihnen im Zusammenhang stehenden Naturerscheinungen. So wird geisteswissenschaftlich die Weltentwicklung bis heute in vier verschiedenen Stufen gesehen. Also die Saturnphase des alten Saturn, in der zuerst Wärme auftritt. Es ist der erste planetarische Zustand der Erde, der hierbei aus verschiedenen Wärmeballungen besteht. Die Materie entsteht aber nur in der Erscheinung des Elements Feuer. Also das ist der Ansatz der Materie als Feuer. In der Sonnenphase der alten Sonne, also der vorvorgehenden Verkörperung des Planeten Erde, in der Sonnenphase, in der zur Wärme die Luft, also zu denken als grundsätzliche Erscheinung eines Gasförmigen, das einfach als Geisteswissenschaft als das Element Luft bezeichnet wird, tritt hinzu ein planetarischer Zustand, der aus Wärme, Luft und Licht, Finsternis besteht. Die Materie verdichtet sich also von der Wärme zur Luft. Die Luft hängt mit dem Licht zusammen und kann auch als die Finsternis oder Abschattung des Lichtes betrachtet werden. Und in der dritten Phase haben wir die vorhergehende Verkörperung unseres Planeten Erde, den Mond. Die Mondphase, in dem zur Wärme und zur Luft das Wasser, also zu denken als grundsätzliche Erscheinung vom flüssigen, wässrigen, also eben als geisteswissenschaftlich bezeichnetes Element Wasser hinzukommt. Ein planetarer Zustand, der aus Wärme, Luft, Licht, Finsternis, Wasser, Schwere und Leichte besteht. Also da haben wir das Auftreten zusätzlich der Schwere und der Leichte durch das Wasser. Und viertens, der heutige Verkörperungszustand unseres Planeten Erde, der Erdzustand, in dem zur Wärme, zur Luft und zum Wasser das Feste, das Mineralische, also zu denken als alles grundsätzlich erscheinend Feste, das wir auch eben geisteswissenschaftlich nennen, das Element Erde, hinzukommt. Ein planetarer Zustand, der aus Wärme, Luft, Licht, Finsternis, Wasser, Schwerkraft, Erde und atomarer Zerteilungskraft besteht. Wir sehen also in der Entwicklung der Erde vier Stufen einer Verdichtung, also der Dichtung der Gedanken, Verdichtung des Geistigen zum Feuer. Es wird zuerst Feuer, es wird Wärme, dann wird es Luft und dann wird es Wasser und hin dann zum festen Mineralischen der heutigen Erde. Diese vier Daseinsqualitäten sind auch die vier Elemente, die wirksam auf Erden betrachtet werden. Alles Physische auf Erden kann in dem einen oder anderen elementaren Zustand gesehen werden, ohne hierbei tatsächlichen naturwissenschaftlichen Beobachtungen zu widersprechen. Also naturwissenschaftlichen Beobachtungen, die wirklich gemacht worden sind und nicht Theorien. Ein geistgemäßes Weltbild wird überall zu den Naturerkenntnissen auch die Erkenntnisse im Seelischen und Geistigen suchen. Also einfach erweitern, den Blick auf das Ganze, nicht auf das Abgetrennte oder nur eng horizontierte, sondern auf das Ganze zu werfen. Eine Erkenntnissuche, die nicht beim Toten stehen bleibt, sondern sich bis ins Lebendige begibt. Ein Weltbild also, das in allem, was Materie ist, was Feuer, Luft, Wasser, Erde und wirkende Kräfte ist, auch Seelisches, Wesenhaftes, Geistiges sucht. Materie ist Geist in einem anderen Zustand, also verdichteter Geist. Man findet dann hinter allen Erscheinungen, mineralischen Pflanzen, Tieren, Menschen, Planeten und Fixsternen auch geistige Wesenheiten, die durch ihre physische Offenbarung wirken. Wir können die Materie, die Moleküle und verschiedenen Elemente als eine Wirkung noch kleinerer Teilchen und Energien denken und berechnen. Gleichberechtigt können sie aber auch geistig angesehen werden. Zitat: In Wahrheit ist es beim kleinsten Molekül so, dass auf dieses Molekül der ganze Sternenhimmel wirkt. Zitat Ende. So senden die Wesenheiten, die sich in den Fixsternen offenbaren, Kräfte herein in den Moleküle. In die Moleküle senden die Planetengeister Kräfte herein in die Moleküle. Dort, Zitat, schneiden sie sich in mannigfaltiger Weise, bilden Schnittpunkte. Die Planeten senden auch ihre Kräfte herein, die sich schneiden, sodass in diesen Molekülen überall nichts anderes ist als die Zusammenfassung der Kräfte des Makrokosmos. Zitat Ende. So wird eine gesamtheitliche Erkenntnis der Materie möglich werden, wenn man naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Erkenntnisse berechtigt verbindet. Was heute Atom ist, wurde auf der Entwicklungsstufe der Mondphase von höheren Wesenheiten, der Engelhierarchie, der Meister der Weisheit, ausgearbeitet. Der Plan der Erdenentwicklung war da unendlich vervielfältigt und unendlich verkleinert. Und wissen Sie, was das ist, was die Meister der Weisheit damals auf dem Monde ausgearbeitet haben? Das sind die Atome der Erde. Erst erkennt das Atom eines Planeten, der in ihm den verkleinerten Plan der Entwicklung des Planeten erkennt, sagt dazu Rudolf Steiner. In den Atomen kann also gefunden werden der Entwicklungsplan der Erde, also die darin sich ausdrückende Entwicklungsidee. So ist in den Atomen und Molekülen jeweils eine Kraftwirkung aus dem atomaren, ätherischen, also aus dem elementaren, also verzeihung, nicht atomaren, sondern elementaren, ätherischen und aus der Unternatur, also aus der Elektrizität, aus dem Magnetismus zu finden. Zitat: Atome sind anzusehen als ideelle Rauminhalte, als Kreuzungspunkt von Kräftelinien. Atome sind ein Kräfteresultat, tetraedrisch betrachtet. Zitat Ende. Und keine Kraft in dieser Welt ohne dass sie von einem Wesen hervorgebracht würde. Also es ist hier keine Kraft vorhanden auf der Welt, die nur tot dahinrollt, sondern Kraft wird immer hervorgebracht von lebendigen Wesenheiten. Atome sieht die heutige Naturwissenschaft als Energie und verschiedenste kleinste Teilchen, die auch wieder in Energie ausgedrückt werden können, an. Würden die Atome nur aus Elektrizität oder Energie gedacht, beraubt man ihnen gedanklich den höheren elementarischen, ätherischen und geistigen Anteil. Und das ist ja auch Ziel der ahrimanischen Widersachermächte, den Menschen in den Gedanken dazu zu bringen, die geistige Welt wegzudenken. Nur noch zu glauben, es gäbe eine unternatürliche, eine aus der Unternatur kommende physische Welt. Man denkt sie sich nur noch im Unterphysischen, also im Reich des Ahrimanischen, im Reich des Bösen, im Reich des Luziferischen und Ahrimanischen und Asurischen. Wie die Gedanken, die ausschließen wollen aus ihrem Bewusstsein die elementare und die geistige Welt, nur noch den bösen Anteil der Welt sehen wollen. Also es ist eine direkte Manipulation des menschlichen Bewusstseins, nicht mehr sich zu verbinden mit dem geistig-göttlichen, das in unserer physischen Welt auch wirkt, und nur noch sich zu verbinden mit dem Bösen. Wie die Gedanken, die ausschließen wollen aus ihrem Bewusstsein die elementare und die geistige Welt, nur noch den bösen Anteil der Welt sehen wollen. Zitat: Der moderne Materialismus, der die Welt in Atome zerlegt, in physisch-materielle, was will er und tut er? Sündenkräfte will er verewigen, denn Materie ist verdichtetes Unrecht. Das Materielle muss sich ja durch spirituelle Entwicklung wieder in Geist auflösen. Also das ist ja das Weltenziel, das Wiederauflösen der Materie. Wir müssen der Natur wieder das Moralische abbringen, das in sie von der göttlichen Weltenweisheit gelegt ist, sagte Rudolf Steiner zu 1913. Nicht sich ein Vorurteil oder eine Theorie aufstellen oder eine Daherfantasiererei, wie die Welt zu sein habe, sondern das tatsächlich Vorhandene versuchen wahrzunehmen oder zu erkennen. Die geistige Welt wirkt in diese Atome, also die geistige Welt wirkt in alle unsere Atome in dieser Welt über das Ätherische und das Elementare hinein. Verschiedene Arten von Äther, also wir haben den Wärmeäther, den Lichtäther, den chemischen Äther und den Lebensäther als die uns bekannten Ätherarten. Es gibt noch drei höhere Ätherarten. So wirkt zum Beispiel der chemische, also diese Ätherarten wirken in verschiedensten Elementen, in den verschiedenen Elementen, und in diesen wirken dann die Elementarwesen in der Materie. Also wie die Gnome, die Undinen, Sylphen. So wirkt zum Beispiel der chemische Äther, der auch Klangäther genannt wird, so auf die Materie, dass sie organisiert, gegliedert wird. Also Gliederung durch Klang, durch Rhythmen, durch Harmonie, das ist der chemische Äther. Der Klangäther bringt Formung. Ein bestimmter Klang ergibt eine Form im Physischen. Wir kennen das aus vielen Experimenten heutzutage, wo Klang aufgetragen wird auf eine Masse und sich dann Formen bilden. Zitat: Das Blatt des Baumes ist herausgebildet aus Ton. Zitat Ende. Überall wirkt Geistiges. Die Welt ist nicht mechanischer Automatismus. Die Welt ist wirkendes Geistiges. Zitat: Die Kraft ist die einseitige, räumlich angesehene Offenbarung des Geistes. So ist der reale Vorgang, es ist ein bestimmtes Quantum mechanischer Energie imstande, in einem Geistwesen, das als Wärme sich offenbart, ein bestimmtes Quantum dieser Offenbarung anzuregen. Die Wirkung von Kraft regt ein Wärmewesen an. Das folgt auch einer Gesetzmäßigkeit, aber unter Einbeziehung der vorhandenen geistigen Welt und Wesen. Zitat: Ton zum Beispiel ist ein wesenhaftes Quale. Und die Wirkung dieses wesenhaften Quale beim Durchgang durch die Luft ist die Schwingung, sagt dazu Rudolf Steiner und meint mit Quale, dass er denkt an diese Meeresbewohner, an Quallen, die dieses rhythmische Bewegen haben. Und so haben wir in den Schwingungen ein Hereindringen eines geistig Wesenhaften in seinen Kräftewirkungen auf das Physische und das wieder herausgehen und dann wieder angeregt werden und wieder hereingehen. Und das ergibt die Schwingung. Es ist ja nicht ein Erkenntnissuchen, wenn ich aus bestehenden Denkgewohnheiten und Wahrnehmungsfähigkeiten heraus mir ein Theoriebild der Welt dichte. Die Erkenntnis kommt ja erst dann auf den Weg zu einem Abbild der Wahrheit, wenn es alle beteiligten Tatsachen berücksichtigen will. Das ist eine Frage der Erkenntnistheorie. Und nun kommen wir zum Licht. Das Licht bringt das Leben der Erde hervor, lässt die Pflanzen wachsen und gibt uns die Sinneswahrnehmungen. In dem Licht wirken die Geister der Weisheit. Denn wir sollen begreifen, dass wir in den physischen Sonnenstrahlen nicht die Gottheit erblicken können, sondern diese ist in ihrer hohen Geistigkeit hinter den Strahlen der Sonne zu suchen. Die Sonnenstrahlen sind nur das äußere Kleid der Gottheit. Zitat Ende. Also das Licht hat Innerlichkeit. Das ist eine zusätzliche Dimension. In dem Licht wirken geistige Wesenheiten. Diese jeweiligen Wesenheiten sind der Quell des Lichtes und nach ihrer Art ist auch die Wirkung des jeweiligen Lichtes. Zitat: Bei dem Gedanken an den Mond zieht sich im Menschen etwas zusammen, verhärtet sich. Bei dem Anblick der Sonne fühlt man das Geistige auf sich wirken. Die Sonnenstrahlen sind die Taten hochstehender Geister. Zitat Ende. Also in dem Licht wirken als zusätzliche innerlichkeitliche Dimension die Taten höchster hoher Geister, was von den Wirkungen, was von der Wirkstätte der Elohim, von der Sonne zur Erde strahlt, ist lebenspendend. Also das ist das Wirken dieser höheren geistigen Wesen in den Sonnenstrahlen. Was als Mondlicht kommt, gibt Form. Das ist eine ganz andere Qualität von Licht. Zitat: Das Licht, das vom Mond strahlt, ist nicht nur reflektiertes Sonnenlicht, sondern es sind Kräfte der Formbildung. Das Licht von der Sonne ist nicht nur Licht, sondern Kraft zum Leben, zu überstürzendem, intensiven Leben. Zitat Ende. Künstliches Licht wiederum ist Träger arimanischer Geister. Zitat: Anmerkung einer Frage, ist künstliches Licht auch das Kleid der Geister der Form? Aus der Anmerkung die Antwort Rudolf Steiners: Ja, aber es ist das Kleid der arimanisch gewordenen Geister der Form. Zitat Ende von 1913. Wobei man dies als Gegebenheit des menschlichen Lebens auf Erden ansehen sollte. Die Erde ist eine Sphäre, wo arimanische Wesenheiten wirken. Es hängt vom Menschen ab, in welcher Weise er hiervon Bewusstsein hat und in welchem Verhältnis er sich bringt zu den guten geistig-göttlichen Wesenheiten und ihren Widersacherwesen, eben zum Beispiel arimanischen oder luziferischen Wesenheiten. Das Licht ist ein Träger, ein Kleid für diese Wesenheiten, was sie hervorbringen, namentlich, also jetzt im Sonnenlicht, namentlich von der Sonne aus, ist frühere moralische Wirksamkeit. Es ist Weisheit, wie der Mensch heute an seiner Veredelung, an der Veredelung seines Astralleibes arbeitet, so haben die Geister der Weisheit in früheren Weltenzeiten an sich selbst gearbeitet. Und das, dieses Erkenntnisstrahlen und dieses Wesen, das sie mit ihrem Wesen verbunden haben, strahlen sie jetzt aus. Zitat, wenn das Ich nun hineinarbeitet in den astralischen Leib und ihn immer mehr läutert in intellektueller, moralischer und geistiger Beziehung, dann wird aus diesem Astralleib, aus unserem menschlichen Astralleib, Geist selbst oder Manas, wenn in ferner Zukunft das vollendet sein wird, was heute kaum begonnen hat, wenn der Mensch seinen ganzen astralischen Leib umgewandelt haben wird, dann wird dieser astralische Leib physisch leuchtend werden oder sein. Was ist es, was der Mensch in seinem Astralleib hineinarbeitet? Dann ist die Antwort, es ist das, was wir das Gute, das Gescheite nennen, durch das der Mensch seinen Astralleib veredelt. Man nennt das das Hineinarbeiten der Weisheit. Je mehr Weisheit in dem Astralleibe ist, desto leuchtender wird er sein. So ist unsere Seele sich zum Leib, also so wie unsere Seele sich zum Leib verhält, so verhält sich die Weisheit zum Lichte. Das Licht ist tatsächlich der Körper der Weisheit, sagt er zu Rudolf Steiner. Im Lichte leben und wirken Wesen, wie in der Dunkelheit Wesen wirken. So gibt es verschiedene Stärken von Licht und verschiedene Qualität von Licht, wie es verschiedene Stufen von Dunkelheit gibt. Man kann also gegenüberstehen dem lichterfüllten Raum und kann ihn nennen qualitativ positiv. Man kann gegenüberstehen dem dunkelheitserfüllten Raum und kann ihn qualitativ negativ mit Bezug auf die Lichtverhältnisse finden. Beides aber kann mit einem bestimmten Intensitätsgrad, mit einer bestimmten Stärke angesprochen werden. Zitat Ende. Natürliches Licht der Sonne ist ausstrahlend und tragend Weisheit und moralische Taten. Die Wirkung des Lichtes auf uns ist eine mitteilende. Die Wirkung der Dunkelheit auf uns ist eigentlich eine saugende. Und so müssen wir auch unterscheiden zwischen den hellen und dunklen Farben. Die helleren Farben haben etwas auf uns Losgehendes, das sich uns mitteilt. Die dunklen Farben haben etwas, das an uns saugt, dem wir uns hingeben müssen, sagt Rudolf Steiner. Die Farben sind etwas, was aus diesem Hell und Dunkel entsteht. Newton hat also gesagt, die Sonne enthält schon alle Farben, wir brauchen sie nur herauszuholen. Aber so ist es gar nicht. Wenn die Sonne Rot erzeugen soll durch die Morgenröte, muss sie erst auf die Wolken scheinen. Und wir müssen durch die Dunkelheit das Rot sehen. Und wenn der Himmelsraum blau erscheint, scheinen soll, so ist das gar nicht von der Sonne. Denn da scheint die Sonne nicht herein, da ist es schwarz, finster. Und das Blau sehen wir durch die erhellte Luft der Erde. Da sehen wir also Finsternis durch Licht. Wir haben die Finsternis des Raumes jenseits der Atmosphäre und wir haben das helle, die helle erleuchtete Atmosphäre und dadurch sehen wir das Blau. Das als Licht von der Sonne auf Erden, was als Licht das von der Sonne auf die Erde strahlt, trägt das Leben in sich. Das ist das Lebensspendende. Was vom Mond kommt, gibt uns die Form. Gewisse Elementarwesen können in diesem Licht verbinden und durchdringen mit diesem Licht die Pflanzen, bringen die Pflanzen dazu, Gestalt anzunehmen. Die Elementargeister der Sylphen sind die Lieferer des Lichtes. Die Blütengeister, Sylphen, sind die Lichtgeister. In den Blüten, sie tragen das Licht zu, sagt Rudolf Steiner dazu. Diese Elementarwesen werden Sylphen genannt. Es sind Luftgeister, die in der Luft lebend sich dem Licht verbinden können. Diese Sylphen, die im luftartig warmen Element leben, dringen aber, weil die Luft überall durchsetzt ist vom Lichte zum Lichte vor, werden lichtverwandt und sind namentlich empfänglich für dasjenige, was die feineren, aber größeren Bewegungen innerhalb des Luftkreises sind. Was in dem Licht als Leben und Liebe von den hohen Elohim-Wesen, von Sonne und Mond zur Erde scheint, kann nun von diesen Lichtgeistern aufgenommen und in den Pflanzen für ihr Wachstum gegeben werden. Zitat: Gerade so wie die Undinen der Chemiker ist, ist dadurch die Sülfe für die Pflanzen der Lichtträger. Sie durchsetzen die Pflanzen mit Licht, diese Elementarwesen. Sie trägt in die Pflanze das Licht hinein. Das ist eine der Wirkungen auf die Materie aus dem Elementarreich, das Wirken der Elementarwesen. Sie trägt in die Pflanze das Licht hinein. Aus dem Licht heraus weben die Sülfen mit Hilfe der Stoffe, die da hineinströmen und von den Undinen bearbeitet werden, werden da drinnen eine ideale Pflanzengestalt. Was in dem Licht der Sonne zur Erde scheint, ist Liebe getragenes Weltenwerden. Das Licht als Träger der Weisheit und der Liebe. Zitat: Wenn Sie aber durchdringen wollen zu dem Geistigen im Sonnenlicht, dann müssen Sie es so betrachten, wie wenn Sie von der leiblichen Seite eines Menschen aus das Innere kennenlernen, wie ihr Leib sich zu ihrer Seele verhält, so verhält sich das Sonnenlicht zu dem Logos. Ich sage das nochmal, wie ihr Leib sich zu ihrer Seele verhält, so verhält sich das Sonnenlicht zu dem Logos, zu dem Weltenwort, zu dem schöpfenden Wort. In dem Sonnenlichte strömt ein Geistiges der Erde zu, von den Elohim, von der hohen Engelgeisterhierarchien. Dieses Geistige ist, wenn wir nicht nur den Sonnenleib, sondern auch den Sonnengeist, den Geist, der von der Sonne her waltet, zu fassen vermögen. Dieser Geist ist die Liebe, die herunterströmt auf die Erde, nicht allein weckt das physische Sonnenlicht die Pflanzen, sodass diese verkümmern müssten, wenn das physische Sonnenlicht nicht auf sie wirkte, sondern mit dem physischen Sonnenlichte strömt die wahre, warme Liebe der Gottheit auf die Erde, sagt Bruder Steiner dazu. Und wenn dieses Licht heruntergedrückt wird von diesen höheren Sphären, in die Natur und dann unter die Natur in ein Reich des Luziferischen, dann wird dieses Licht korrumpiert, zusammengedrückt in das, was wir Elektrizität nennen. Die Elektrizität ist in die Unternatur gedrücktes Licht. Elektrizität, was ist das Licht? Es zerfällt und das zerfallende Licht ist Elektrizität. Was wir als Elektrizität nennen, das ist Licht, das sich selber zerstört innerhalb der Materie, sagt dazu Rudolf Steiner. Es gibt eine Sphäre der Natur, die Reiche der geistigen Welt, die über der Sphäre der Natur sind, und eine Sphäre unter der Natur, die sogenannte Unternatur oder unterphysische Welt. Das Licht ist der Träger des Geistigen aus höheren Sphären. Wird das Licht verdichtet, verhärtet und materialisiert, dann wird es Materie. Und wird dieses zu Materie kondensierte Licht weiter zusammengepresst, dann wird es Elektrizität. So ist Elektrizität auf schwerste zusammengepresstes Licht, in das geisteswissenschaftlich gesehen. In der Sphäre der unterphysischen Welt spiegeln sich so der Lichtäther als Elektrizität, noch tiefer der chemische Äther gespiegelt als Magnetismus im Arimanischen und der Lebensäther noch tiefer eine Ebene im Asurischen, als sogenannte furchtbare Vernichtungskraft. Zitat: Wenn man den Chemismus noch weiter hinunterstößt als unter den physischen Plan in die schlechte und untere devachanische Welt, entsteht Magnetismus. Und wenn man das Licht ins Untermaterielle stößt, also um eine Stufe tiefer als die materielle Welt, entsteht die Elektrizität. Frage: Was ist Elektrizität? Antwort: Elektrizität ist Licht in untermateriellem Zustand. Da ist das Licht in der schwersten Weise zusammengepresst, sagte Rudolf Steiner dazu 1911 in einer Fragebeantwortung. Das Verhalten von Elektrizität zu verstehen lernen, heißt also, das Licht verstehen zu lernen. Zur Phänomenologie der Elektrizität, eine solche gibt es nur indirekt, indem sich die Phänomene des Lichtes in der Gesamtheit der elektrischen Äußerungen und die Phänomene des Chemismus in den magnetischen Phänomenen abbilden. Die Art von Technologie, die von der Menschheit in den 19. bis zum heute 21. Jahrhundert entwickelt wurde, ist eine Technik, die wesentlich auf der Verwendung von Elektrizität und Magnetismus beruht. Der Mensch verwendet seine geistigen Kräfte, um sich mit den Reichen der unterphysischen Welt zu beschäftigen, also mit den Reichen Ahrimans. Zitat: Kulturbetätigung des Menschen allmählich nicht nur in die untersten Gebiete der Natur, sondern unter die Natur hinunter. Die Technik wird unter Natur. Aus den Leitsätzen Rudolf Steiners. Es ist interessant zu sehen, wie die heutige Naturwissenschaft sich denkt, die Entstehung des Menschen genau verkehrt herum. Also als ob der Mensch vom Tier abstammen würde und nicht umgekehrt. Genauso verkehrt denkt er sich die Welt entstehend aus materieller Energie und Elektrizität und nicht aus Materie und Elektrizität aus der langsamen Verdichtung und Verhärtung aus dem Geistigen entstanden ist. Aus der Geisteswissenschaft können die Atome in den Wirken verschiedener Kräfte, siehe Kapitel, verstanden werden. Die Atome, in denen die Elektrizität sich in einem anderen Zustand dem der Materie befindet. Man kommt darauf, dass dieses physische Atom sich so verhält zur Kraft der Elektrizität, wie sich ein Klumpen Eis verhält zum Wasser, aus dem es gefroren ist. Aber vernachlässigt man die anderen wirksamen geistigen Kräfte und reduziert alles auf Energie und Elektrizität, geht der Blick nur noch auf die Widersacherwirkungen. Wenn die menschliche Willensentfaltung der Gliederbewegung nicht im Wollen und den geistigen Kräften des Ich, sondern in rein elektrischen Impulsen gesucht wird, erliegt man solchem Irrtum. Kurze Zeit bevor wir geboren werden, durchsetzt uns ein anderes, wir würden nach unserer Terminologie heute sagen, ein arimanisches Geisteswesen. Das ist ebenso in uns wie unsere eigene Seele. Im 19. Jahrhundert hat die Naturwissenschaft entdeckt, dass das Nervensystem von elektrischen Kräften durchsetzt ist. Sie hatte recht, diese Naturwissenschaftler, wenn die Naturforscher glauben, dass die Nervenkraft, die zu uns gehört, die für unsere Vorstellungsleben die Grundlage ist, irgendwie mit elektrischen Strömen zu tun hat, welche durch unsere Nerven gehen, so haben sie eben Unrecht. Denn die elektrischen Ströme, das sind diejenigen Kräfte, die von dem Wesen, das Rudolf Steiner hier, ich zitiere Rudolf Steiner, das ich eben jetzt geschildert habe, in unserem Wesen hineingelegt werden, die gehören unserem Wesen gar nicht an. Wir tragen schon auch elektrische Ströme in uns, aber sie sind rein arimanischer Natur. Zitat Ende. Wir haben also heute ja noch weit fortgeschrittene Technologien, die immer mehr versuchen, eine Mensch-Maschinen-Schnittstelle herzustellen zur künstlichen Intelligenz und zu Computertechnologien, die ganz eindeutig auf Magnetismus und elektrischen Strömungen beruhen und genau das tun, dass sie den Menschen in seinem Bewusstsein immer mehr herunterziehen wollen, von dem Geistigen abziehen wollen. Die Elektrizität kann heute leicht gefunden werden und in technisch anspruchsvollsten Anwendungen, also in der Computertechnologie, Verwendung finden oder in der Funktechnologie. Die anderen Kräfte, die der höheren Welten, warten aber noch gefunden zu werden und in berechtigter Weise verwendet zu werden. Also wie es die Kräfte der Unternatur, die wir heute hauptsächlich verwenden, gibt es die Kräfte der Höher-Übernatur, also den Bildekräften und aus den Elementarreichen, die auch schon in vielfacher Weise gefunden worden sind und es auch teilweise Anwendungen gibt, aber die zum Teil verhindert worden sind oder verschwiegen worden sind. Und zu diesem Bereich des Lichtes passt dann auch der Bereich der Farben. Licht und Dunkel ergeben in ihrem Zusammenwirken und durch ihre verschiedenen Intensitäten die Farben. Die Farben sind der physisch sinnlich sichtbar gewordene Ausdruck geistig-astralen Wesens. Also seelisches, geistiges drückt sich uns immer in diesen Farben aus. Zitat: Niemals gäbe es in der Welt Farben, wenn nicht die Dinge ganz und gar durchdrungen wären von astralen Wesenheiten. Was in der Welt als Farben erscheint, rührt von den Astralwesen her, die sich äußerlich durch die Farben kundtun. Indem sie in die Welt hinausschauen und diese Welt mit Farben überdeckt sehen, haben sie hinter diesen Farben die astralischen Wesenheiten zu vermuten, wie sie aus ihrem Inneren die Farben ihrer Aura für den Hellseher erscheinen lassen. So ist die Farbendecke der Welt der Ausdruck für die kosmische Aura. Alles Farbige in der Welt ist eine umgewandelte Aura, sagt dazu Rudolf Steiner. Sehen wir durch ein Erhelltes. In die Dunkelheit sehen wir blau, wie der Himmel blau ist. Ist, wenn wir durch ihn in das Welt hinausblicken, scheint die am Horizont stehende Sonne, Wolken und die ganze Atmosphäre, die zwischen dem Betrachter und der Sonne liegt, an, so erleben wir ein Rot. Zitat: Wenn man Licht durch Dunkelheit sieht, so sieht das Rot aus. Licht durch Dunkelheit gesehen ist Rot. Da sehen wir also ganz klar Finsternis durch das Licht durch. Sie schauen durch das Licht durch und die Beleuchtung durch in die Finsternis hinaus. Also wir können sagen, Finsternis durch Licht ist blau. Wenn wir unser Wahrnehmungsorgan entsprechend ausbilden, dann ist es auch möglich, wahrzunehmen, wie die Farben auf unsere Seele wirken. Zitat: Wenn wir eine rote Farbe sehen, wird Wärme ausgeatmet, rot, orange, gelb. Wird eine kalte Farbe wie blau, indigo, violett wahrgenommen, dann atmet das Auge ein. Dasjenige, was dem Auge ätherisch zugrunde liegt, so wie die Luft der physischen Lunge zugrunde liegt, ist Wärme und wird ein- und ausgeatmet. Im Grunde ist jedes Sinnesorgan ein Atmungsorgan. Höhere Wesen, die unmittelbar über dem Menschen stehen, haben weder solche Augen noch eine solche Sprache wie die Menschen. Sie richten irgendwo Wärme hin und an der Stelle leuchtet eine Farbe auf. Dadurch drücken sie ihr Wesen aus und so reden sie miteinander. In der Zukunft wird man anfangen, einen Zusammenhang zu empfinden zwischen den gesprochenen Worten und den Farben. Zitat Ende. Die menschliche Seele drückt sich in Farben aus, die den entsprechend hellsehenden Menschen in der Aura wahrnehmbar sind. Zitat: Und das ist wahr. Die menschliche Seele ist ein Wesen, das innerlich in Farben lebt. Eine Seele, die mehr Befriedigung fühlt in irgendetwas, was vorgekommen ist, lebt in einem ruhigen Rot. Eine Seele, die in Nachdenken versunken ist, lebt in Grün. Er lebt innerlich das Grün. Eine Seele, die im Gebete versunken ist, erlebt innerlich Violett. Eine Seele, die in Liebe sprudelt, erlebt ein ruhiges Zinnoberrot. Eine Seele, die von Egoismus angefressen ist, erlebt ein gelblich-grünes, gesprenkeltes und so weiter. Und wir haben 7 verschiedene Reiche in unserer Welt. Die ersten 3 sind 3 Elementarreiche und dann beginnt das Mineralreich. Und das Mineralreich kann als rein physischer Leib betrachtet werden, in dem kein Leben, also kein ätherisches Bildekräfteleben vorhanden ist. Keine Empfindung, Bewusstsein, also auch nicht kein Astralleib und keine eigenständige, also keine eigenständige Geistigkeit, also wie das menschliche Ich im Irdischen vorhanden sind. Also das alles ist im Mineral nicht vorhanden. Aber doch hat das Mineral auch diese höheren Glieder. Sie sind aber nicht Teil des physischen Planes, sondern sind nur auf höheren Welten zu finden. Also das Geistige, das Seelische, das Lebendige, der Minerale sind in höheren Geistessphären. Zitat, der Ätherleib des Minerals ist in der astralen Welt. Nur ist dieser Astralleib des Minerals in dem, was wir Devachan nennen. Und endlich hat das Mineral auch ein Ich und dieses Ich ist in der höheren devachanischen Welt. So haben wir es mit Wesen zu tun, die in höheren Welten ihr Bewusstsein haben. Und mit ihrem physischen Leib, man kann sich das vorstellen, ähnlich wie Fingernägel an einem unsichtbaren Körper, an allen möglichen Stellen der Erde in das Physische hineinragen. Das Mineral entstand durch das Verdichten von Geistwesen. Den Wesen der Minerale, dieses verdichtet Sein in das Physische bedeutet ein fortwährendes Leiden, gewaltige Schmerzen. Die Wesen der Minerale sehnen sich nach Erlösung aus diesem Dasein. Daher kommt die Sehnsucht der Minerale nach Spaltung. Das Pflanzenreich. An der Pflanze ist der physische und der Ätherleib im Irdischen vorhanden. Der Astralleib und das Ich der Pflanze ist nicht auf dem physischen Plan. Zitat, wenn wir uns aber zum astralen Plan erheben, so haben wir die Astralleiber der Pflanzen und im Devachan-Plan haben wir die Pflanzen-Ichs. Zitat Ende. Für alle Pflanzen gibt es mehrere Pflanzen-Iche. Aber alle diese Iche oder Ichs haben einen gemeinsamen Ort, wo sie beisammen sind. Das ist der Mittelpunkt der Erde. Die Pflanzenwesen streben zusammen nach dem Mittelpunkt der Erde. Und im Geistigen ist es so, dass mehrere und viele Ichs an einem Ort sein können. Der Astralleib ist eins bei den Pflanzen um die Erde herum, sodass gesagt werden kann, Zitat, dem Astralleib der Erde gehören alle Pflanzen an. Und im Mittelpunkt der Erde ist das Ich der Pflanzen. Zitat Ende. So können wir die Erde verstehen als ein lebendiges Wesen, das fühlt, Empfindungen hat, bedeckt von einem Pflanzenkleid, das wie Haare aus ihrer Kruste wächst. So lösen die Taten der Menschen Wohlgefühl oder Unbehagen bei der Erde aus. Pflücken wir eine Blume oder schneiden wir Gras, so ist das ein Wohlgefühl. Reißen wir die Pflanze mit der Wurzel aus, so tut das der Erde weh. Die Pflanze können wir auch sehen wie einen umgekehrten Menschen. Die Befruchtungsorgane unschuldig und begierdelos der Sonne entgegengestreckt, denn diese ist die Befruchtungskraft, die Wurzel, das Haupt der Pflanze ist im Boden und wird zum Erdenzentrum angezogen. Der Mensch dagegen ist umgekehrt, das Haupt oben und die Befruchtungsorgane unten. Das Tier steht in der Mitte, es hat den Leib horizontal. Wird die Pflanze gedreht, 90 Grad, gibt sie die Stellung des Tieres. Der Rücken ist verallgemeinert gesehen horizontal. Wird sie ganz umgedreht, noch einmal um 90 Grad, die des Menschen. Dies wurde in den alten Geheimwissenschaften in einem uralten Symbol, dem Kreuz, ausgedrückt. Plato sagte, die Weltenseele ist ans Kreuz des Weltenleibes geschlagen. Das heißt, die Weltenseele ist in allem enthalten, aber sie muss sich hinaufarbeiten durch diese 3 Stufen, Pflanze, Tier, Mensch, hindurch. Sie macht ihre Reise am Kreuz des Weltenleibes durch. die Elementarwesen leben an der Pflanze und bringen sie zum Wachsen. Zitat, so sehen wir von unten herauf, ich möchte sagen, im bläulich-schwärzlichen, die Schwerkraft, der Schwung nach oben hingegeben wird von den Gnomen, also den Elementarwesen der Gnomen ausgehend. Und rings die Pflanze umschwirrend, angedeutet in den Blättern, die Undinenkraft, also die Elementarwesen der Undinen, welche Stoffe mischt und entmischt, indem die Pflanze hinaufwächst. Von oben herunter, von den Sylphengeistern, also den Elementarwesen der Sylphen, wird hineingeprägt in die Pflanzen das Licht, das nun eine plastische Gestalt bilden, die wiederum idealisiert hinuntergeht und vom Mutterschoß der Erde aufgenommen wird. Und dann wiederum wird die Pflanze umschwirrt von den Feuergeistern, also den Elementargeistern des Feuers, die in den kleinen Samenbündchen konzentriert die Weltenwärme, die dann mit der Samenkraft den Gnomen hinuntergegeben wird, sodass die Gnome aus Feuer und Leben da unten die Pflanze entstehen lassen. Also die Feuer, Elementargeister des Feuers, die Salamander. Kein pflanzliches Leben ohne dem Wirken des Ätherleibes der Pflanze und ohne dem Wirken höherer geistiger Wesen und der Elementarwesen. Das Tierreich. Die Tiere sind Lebewesen, denen eine individuelle Charakteristik als Einzelwesen weitestgehend fehlt. Es ist soweit nur bis höchst entwickelten Tieren möglich, von einem Art einfachen eigenen Schicksal zu sprechen. Die Tiere sind dem Menschen ähnlich, aber es kann nicht davon gesprochen werden, dass der Mensch ein höheres Tier sei. Die Tiere sind je nach ihrem Entwicklungsstand mit Empfindungen begabt. Die höheren Tiere können so auf der Grundlage von Geschehnissen, die ihnen Lust oder Unlust bereiten, ihre Handlungen ausführen. Im Wesentlichen ist hier ein Bewusstsein vorhanden, welches aufgrund der Empfindungen ein Bild der Umwelt hat. Das Tier hat eine Art von automatischer Reaktion, das Aufbauen der vorhergehenden Erlebnissen aktuelle Vorkommnisse je nach ihrer Sympathie- oder Antipathiewert beurteilen kann. Es ist, was wir animalisches Verhalten nennen. Es wirken keine größeren Ideen, Ideale oder eine Moral in diesem dumpfen Bilderbewusstsein. Ein Bild löst eine Sympathiefunktion aus. Diese eine Empfindung und je nach dieser Empfindung handelt das Tier. Entsprechend der Art der Tiergattung prägt sich solch ein dumpfes Bilderbewusstsein im Erleben geringer oder immer mannigfaltiger Empfindungen aus. Hiermit kann bei Tieren von einem dumpfen Bewusstsein gesprochen werden. Nicht vorhanden ist ein Denken, das urteilt und sich Vorstellungen von der Welt macht. Wo kein Denken und kein Vorstellen, kann ein Wesen nur von seiner Umwelt, seinen Empfindungen empfangen und nichts Eigenständiges an die Umwelt abgeben. Daher ist auch eine Sprache bei dem Tier nicht möglich. Wohl kommen aber verschiedene Systeme von Empfindungsäußerungen mittels akustischer Signale vor. Der Astralleib des Tieres ist der Träger dieser Empfindungen und dieses Bewusstseins, diese Art von Bilderbewusstsein. Das Leben des tierischen Körpers wird von seinem Ätherleib hervorgebracht. Dieser bewirkt das Wachstum, die Ernährung und Fortpflanzung und das rhythmische System, welches bestimmt eingebettet in die Notwendigkeiten und Vorgänge der Umwelt. Das Leben und Handeln der Tiere, hier kann von einer Freiheit nicht gesprochen werden. Der Rhythmus von Geburt und Tod, von Fortpflanzungsperioden, Ernährung, Schlafen und Wachsen, Atmung und Blutkreislauf bestimmen das Leben der Tiere weitestgehend. Von einer Individualität oder einer Einzelbiografie kann man bei einem Tier nicht gesprochen werden. Es ist weitestgehend beschrieben durch seine Tiergattung und deren Eigenschaften. Im Unterschied dazu zeichnet sich der Mensch als Einzelwesen dadurch aus, dass er einen Wesenskern, sein Ich in sich hat, welches ihm eine Charakteristik und Individualität verleiht. das Tier, welches diese Charakteristik, spezielle Eigenschaften und Individualität nicht im Einzellebewesen hat, sondern in der jeweiligen Tierabgattung besitzt, hat einen Wesenskern und ein Ich, welches für die ganze Gattung oder Tiergruppe zuständig ist. Das Tier hat somit ein Gattungs- oder Gruppen-Ich. Dieses Gruppen-Ich können wir in unserer sinnlichen Welt nicht finden. Es befindet sich nicht eingeschlossen in irgendeinem der Tierkörper wie das menschliche Ich, sondern in einer höheren geistigen Welt, wo auch die Engelwesenheiten zu finden sind. Das einzelne Tier ist so als ein Glied eines größeren Wesens anzusehen. Die Tiere sind in der Menschheitsentwicklung nach und nach durch Heraustreten der einen oder anderen Eigenschaften eines Triebes aus der Menschheit heraus entstanden. Die Tiere konnten nicht den rechten Zeitpunkt für das Verkörpern auf der Erde abwarten und verkörperten sich bereits vor dem Menschen. So waren sie vor dem Menschen in einem physischen Leib auf Erde anwesend, sind aber aus dem Menschen entstanden. Das Tier kann so im Irdischen als eine Stufe unter dem Menschen stehend angesehen werden. Erst eine Gattung hat zusammen das, was der Mensch als Einzelner hat, ein Ich. Das Gruppen-Ich eines Löwen ist das Ich aller Löwen im Irdischen. Dieses Ich kann sich nicht in einem einzelnen Löwenkörper inkarnieren. Das Gruppen-Ich finden wir in der astralen Welt. Vielen herzlichen Dank.